Sehr cool. Ja, jetzt ist um 17 Uhr schon dunkel. Ja. Man steht wieder im Rampenlicht. Ich möchte heute Abend eine Message mit dir teilen, die mir die letzten Wochen einfach total wichtig geworden ist. Und ich möchte dir jetzt zum Einstieg mal eine Frage stellen. Und zwar, möchte ich bitten, dass du die Frage mit Ja oder mit Nein beantwortest. Und zwar, ich möchte dich fragen, ob du dich als glücklich bezeichnen würdest. Würdest du sagen, ja, ich bin glücklich, oder würdest du sagen, nein, ich bin nicht glücklich? Und du musst dich jetzt nicht melden dafür, ja, sonst weiß es ja auch dein Nachbar. Aber ich habe mich mal aufgemacht und gesagt, wie glücklich sind die Deutschen denn so im Schnitt? Ja? Und wer schätzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich sind wir Deutschen denn laut Statistik? 1 bis 10, also 1 ist voll unglücklich und 10 ist glücklich. 4 sagt jemand, 6, 7, 4, okay, eher so 4 bis 5 würde ich sagen. Tatsächlich musst du bei 7,1 glücklich sein. Okay, also zu 71% deines Lebens bist du laut Statistik glücklich. Ja. Und das ist eine Verbesserung zum Vorjahr, da waren es nämlich nur 7,11, sondern 7,02%. Ja. Also um 0, irgendwas haben wir uns schon gesteigert. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass viele, wenn sie diese Frage mit einem ganz klaren Ja oder einem ganz klaren Nein beantworten müssten, würden wir eher Nein sagen. Warum? Weil wir eben Momente erleben, wo wir nicht glücklich sind. Und ich habe mich mal aufgemacht, dieses Leben zu suchen, von dem wir in der Bibel lesen, weil es ganz oft mit meinem Alltag wenig zu tun hat. Beziehungsweise ich habe geglaubt, dass es mit meinem Alltag wenig zu tun hat. Ja. In Johannes 11, Vers 40 zum Beispiel lesen wir, habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubst, du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst. Jetzt sagst du, okay, ich glaube vielleicht, ja, vielleicht glaubst du auch nicht an Gott, dann pass einfach auf, wie Gott so unterwegs ist. Mach gar nichts. Aber wenn du an Gott glaubst, sagst du vielleicht, okay, ich habe ja jetzt geglaubt, aber ich habe die Herrlichkeit Gottes jetzt noch nicht so krass gesehen. Vielleicht mal an der Worship Night oder in einem Gebetsmeeting. Ja, vielleicht mal hast du einen krassen Sonnenuntergang erlebt und du hast gesagt, krass Gott, ja, geht ab. Aber diese Herrlichkeit Gottes, von der wir hier lesen, da steht nicht drin, dass wir die ja dann ab und zu mal erleben werden, sondern du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, steht hier. Ja, wenn du glaubst. In Johannes 10, Vers 9 bis 11 steht, ich bin die Tür, also Jesus sagt das, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten, um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus sagte, ich bin gekommen auf diese Erde, um Leben zu bringen. Ich weiß nicht, ob du diese Story kennst, aber Jesus kam auf diese Erde vor über 2000 Jahren, hat hier auch als Mensch gelebt und ist Gottes Sohn. Und er ist dann am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Deswegen können wir sagen, okay Gott, ich bitte um Vergebung und haben dadurch eine Chance, dass unsere Sünden vergeben werden. Und eine Möglichkeit, bei Gott im Himmel zu sein, wenn wir hier auf der Erde sterben. Und Jesus sagte, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. In anderen Übersetzungen steht auch Leben im Überfluss. Und ich habe mich gefragt, okay Gott, wo ist dieses Leben im Überfluss? Weil wenn ich mich so um mich rumschaue, dann sehe ich nicht nur andere Menschen, die Mangel haben, sondern wenn ich ehrlich bin, sehe ich bei mir ganz viel selber bei mir Mangel. Ja? Und ich habe mich mal aufgemacht zu sagen, okay, was ist meine Perspektive? Das ist der erste Punkt heute, deine Perspektive. Unsere Perspektive ist oftmals geprägt von Zweifeln. Ja? Wir rennen durch die Gegend und wir sagen, warum ist Jesus überhaupt Gott? Stimmt das überhaupt? Warum existiere ich überhaupt? Warum gibt es überhaupt Gott? Gibt es Gott? Die Bibel mit all ihren Verheißungen und Erklärungen, stimmt es wirklich? Ja. Oder ist es halt nur so ein Buch, was drinsteht? Warum bin ich eigentlich noch immer krank? Jesus sagt, ich bin dein Arzt, bin gekommen, um dich zu heilen. Ja, und in Gottes Königreich gibt es eigentlich keine Krankheit. Warum bin ich noch krank? Warum fühle ich mich nicht immer gut, sondern eher oft relativ schlecht. Ja. Und vielleicht fühlst du dich auch öfters gut wie schlecht, aber irgendwann geht es dir wahrscheinlich auch mal schlecht. Ja. Also nicht nur Herrlichkeit in deinem Leben. Und vielleicht betest du auch schon Jahre für Dinge, die nicht passieren. Dabei sagt doch Gott in seinem Wort, wenn du mich im Namen Jesus um etwas bittest, dann wird es dir der Vater geben. Ja. Und ich möchte ein paar Gedanken dazu mitgeben, zu deinen Zweifeln, die du vielleicht hast, oder zu diesen Situationen, oder zu diesen Gedanken, die du vielleicht auch schon mal hattest. Ich glaube einfach, dass wir viele Fragen haben und keine Antwort und dass wir genau dafür einen übernatürlichen Gott brauchen. Jetzt sagst du, okay, coole Antwort. Für Fragen, wo ich keine Antwort habe, sage ich, ich brauche einfach einen übernatürlichen Gott und der wird schon irgendwie regeln. Ja? Und genau so ist es. Ich glaube, dass wir unsere Fragen Gott stellen können und ein Stück weit auch müssen, weil sonst wirst du die Frage nie los. Sie wird dich immer weiter beschäftigen, bis du sie Gott gestellt hast. Ich glaube, manchmal können wir im Winter nur lernen, was wir im Winter lernen können. Oder in dunklen Zeiten in deinem Leben, wie auch immer du es beschreiben willst. Jetzt gerade ist es angehend Winter, ja, es ist um 17 Uhr dunkel und läufst du durch die Gegend um 18 Uhr und denkst eigentlich, es ist 20 Uhr. Ja. Und okay, die Sonne ging ein bisschen früh auf, dank der Zeitumstellung, aber das ändert sich dann auch relativ schnell wieder. Und hey, manchmal brauchen wir so Zeiten im Leben, wo es dunkel ist und wo es dir nicht gut geht und wo du aber trotzdem, wenn du auf Gott vertraust und mit Gott da durchgehst, was lernst am Ende und du gehst stärker aus diesen Dingen hervor. Ich glaube zum Beispiel, dass aufgrund dessen, dass wir bestimmte Dinge erlebt haben als Kirche in den letzten Wochen und vielleicht sogar auch Monaten, dass es trotzdem eine Situation ist, die Gott nutzt, um jetzt weiter mit uns Kirche zu bauen, um jetzt uns noch stärker, als wir vorher waren, mit uns vorwärts zu gehen. Und das ist leicht gesagt, wenn du sagst, okay, cool, ich habe gerade voll die dunkle Krise und ich lerne da was draus. Ja? So sind wir nicht immer drauf, aber ich möchte diesen Gedanken mal kurz mitgeben, daran zu denken, dass das vielleicht eine Zeit ist, wo du was lernen kannst. Ich glaube, wenn wir Gottes Treue erleben wollen, dann müssen wir in eine Situation kommen, wo wir Gottes Treue auch brauchen. Ja? Weil wenn du nie irgendwo bist, wo du einen Gott brauchst, der treu ist, einen Gott der Liebe ist oder überhaupt einen Gott brauchst, dann brauchst du ja Gott nicht. Ja? Und wenn ich so auf mein Leben schaue, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, ich brauche Gott ziemlich oft. Ja? Es fängt morgens an, wenn du mit so einer Laune aufwachst, denkst dir, ja, okay, ne? Schöner Tag heute. Guckst du im Fenster raus, regnet. Wie in 90% im Ruhrpott. Ja? Ich stand am 7. Februar diesen Jahres ständig an der Ennepetal-Talsperre. Auf dieser Mauer und ich habe so auf dieses Wasser geschaut und ich musste damals an diesem Tag die Entscheidung treffen, ob ich aus Süddeutschland in der Nähe von Stuttgart hierher ziehe oder ob ich eben doch sage, nein. Ja. Und ich habe damals, kam mir dieses Lied in den Sin Oceans, wo es drin heißt, führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue, lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Ja, und diese bildlichen Zeilen, wofür stehen die? Ich glaube, dass wir manchmal mit Gottes Hilfe in eine unbekannte Gegend reinlaufen müssen, in eine unbekannte Situation reingehen und Gott ist mit uns. Und indem wir ihm vertrauen, schenkt er uns diese Kraft, das zu tun. Ich habe mich dafür entschieden, hierher zu ziehen, nicht weil es hier schöner aussieht wie in Süddeutschland, jedenfalls nach meinem Empfinden, nicht, weil das Wetter besser ist, ja, sondern weil ich glaube, dass es der richtige Weg für mich war. Und dass Gott sagt, hey, pack dein Zeug, zieh hier hoch und ich brauche dich hier. Ja? Und wenn wir in Gottes Plan leben, ich glaube, wir predigen das oft gerne anders oder verschweigen dieses kleine Detail, aber es ist trotzdem nicht immer einfach. Ja? Warum? Weil du eben auf dieser Erde lebst. Ja? Und hier viele Dinge nicht perfekt sind, wie im Himmel das dann sein wird. Ich glaube, dass jeder von uns durch etwas bedroht ist, das dunkel ist. Ja? Und wie das immer auch bei dir aussieht, diese Dinge sind da im Leben, diese negativen Sachen, die dich nicht glücklich machen. Diese Sachen, die dich an den Rand der Verzweiflung bringen, die Sachen, die dich deprimieren, die Sachen, die dich runterziehen und die Sachen, die dich so weit davon abhalten, von diesem erfüllten Leben. Und die Bibel sagt uns zu dieser... Wenn du ohne Gott bist, dann bist du so in einem toten Zustand. Da sagst du, ja, aber ich war ohne Gott, habe ich auch schon quick lebendig gelebt. Und was meint die Bibel hier mit Tod? Die Bibel meint hier mit einem physischen Tod, ohne Hoffnung. Ja? Das heißt, wenn du Gott nicht hast, ich weiß nicht, was dann deine Hoffnung ist, ich weiß nicht, was deine Sicherheit ist, aber mit Gott hast du eine Hoffnung zu sagen, okay, selbst wenn es mir jetzt schlecht geht, ich habe einen Gott, der mit mir ist. Ich habe einen Gott, der mich durchträgt, einen Gott, der mir beisteht und einen Gott, der mitgeht. Und das meint die Bibel mit diesem Tod. Und ich folge daraus mal Schluss, dass wir einen Retter brauchen. Ja? Und zwar brauchen wir Jesus. Und jetzt sagst du, nee, danke, hab keinen Bock auf diesen Gott oder Jesus, viel zu fromm. Ja? Vielleicht haben dir auch Leute erzählt, Dinge, die überhaupt nicht stimmen über Gott. Aber Fakt ist, ich glaube, du brauchst einen Retter. Und heute ist die Gelegenheit zu sagen, okay, Jesus, ich probiere es mal mit dir aus. Leuten, die sagen, ja, warum sollte ich Jesus annehmen, sage ich unter anderem auch, weil ich glaube, dass es eine gute Alternative, dass es eine gute Sache ist und mit, by the way, die einzige Alternative für ein besseres Leben, die ich kenne und funktioniert. Und das Zweite ist, ich kenne niemanden, der mit Gott gegangen ist und es bereut hat. Ja, so nach dem Motto, ich entscheide mich für Jesus, ich folge ihm nach, so richtig und nicht nur so halb. Nicht nur so ein Namenschrist, ja, die legen das auch wieder ab und zu, sondern ich sage, hey Gott, du bist meine Hoffnung, du bist meine Rettung, du bist der Gott in meinem Leben, ich will dir nachfolgen, ich will in diesen Wegen gehen, die du für mich vorbereitet hast. Und ich kenne niemanden, der es bereut hat, von dem her, probier es einfach aus. Ich habe an der Worship Night am Dienstag schon kurz darüber gesprochen, was für eine Kraft im Namen Jesus liegt. Und ich bin davon überzeugt, dass unter dem Namen Jesus alles fallen muss, jede Dunkelheit und jeder Unfriede. Ja. Alles befindet sich unter dem Namen Jesus, weil er ist Gott. Und Jesus kam, um Leben zu geben. Und eine essentielle Sache, die du dafür brauchst, ist Punkt Nummer 2 und die ist nämlich, das ist Glaube. Ja. Und ich weiß nicht, wie du Glaube definierst, ich gebe dir heute einfach mal eine vielleicht für dich revolutionäre Definition davon. Glaube ist nichts Formelles. Du kannst Glaube nicht auf ein Formular runterschreiben, du kannst es irgendwie versuchen zu definieren, aber Glaube ist nichts Formelles, wo du sagst, ich kann es irgendwie rational nachvollziehen vielleicht. Ja. Weil die Sache ist, wenn du Glaube beweisen könntest, dann wäre es kein Glaube. Ja. Blöd, kann ich meinen Glaube gar nicht beweisen. Ich glaube, dass wir die Existenz Gottes beweisen können durch Dinge, die passieren, durch Wunder. Wenn ich in die Schöpfung schaue, ist das für mich auch ein Beweis, dass Gott existiert. Vorausgesetzt, ich glaube, dass er auch die Schöpfung geschaffen hat. Aber ich glaube, wenn Glaube beweisbar wäre, dann wäre es kein Glaube. Wenn es erklärbar wäre, wäre es auch kein Glaube. Und wir brauchen so einen Glauben für die Antworten, die wir vielleicht in unserem Leben nicht haben. Ich brauche diesen Glaube, diese Hoffnung zu sagen, okay Gott, ich habe keine Antwort für mein Leben, warum es gerade so ist, aber ich vertraue dir drauf und ich gebe diese Sache erstmal dir ab. Diese Frage, ich wirf es dir hin und ich bitte dich, dass du dich darum kümmerst. Und wir brauchen diesen Glaube für Dinge, die wir auch nicht erklären können. Und diese Sache ist oftmals so, ich glaube, ich weiß, dass Gott nochmal eine größere Perspektive hat. Wisst ihr, wenn Gott dich geschaffen hat, wenn Gott diese Welt geschaffen hat und wenn Gott die Vergangenheit geplant hat, schon bevor wir existiert haben, ja, dann weiß er auch, was in der Gegenwart passiert und was die Zukunft bringt. Und Gott ist jemand, der guckt, wie wenn du rausfliegst zum Mond und auf die Erde schaust. Gott hat diesen Überblick. Und wir Menschen sehen eben nur das, was wir sehen und was wir wissen. Und es ist in diesem Vergleich zu Gott so begrenzt. Und deswegen hilft es mir manchmal zu sagen, okay Gott, ich vertraue trotzdem darauf, dass du diesen Überblick hast. Ich finde es zwar irgendwie blöd gerade, dass ich diesen Überblick nicht habe und dass ich nicht alle meine Fragen beantwortet bekomme, aber ich vertraue darauf, dass du ein Gott bist, der gut ist, wie es dein Wort sagt. Eine Definition von Glaube lesen wir in Hebräer 11, Vers 1. Da steht drin, was ist denn Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Daraus können wir zum Beispiel schlussfolgern, dass Glaube ein Beweis ist für unsichtbare Dinge, die wir nicht sehen. Und ich habe mich gefragt, was ist das Gegenteil von Glaube? Und Stephen Furtick hat es mal so definiert, das Gegenteil von Glaube ist nicht unbedingt Zweifel, sondern das Gegenteil von Glaube ist Sicherheit. Und wie meint er das? Sicherheit im Sinne von, ich halte irgendwas fest, ich versuche es rational nachzuvollziehen. Ja? Zum Beispiel, wenn du jetzt dafür betest, dass du gesund wirst, ja, dann nimmst du ein paar Tabletten oder so und wirst dann irgendwie wieder gesund und hast dem vielleicht irgendwie so menschlich nachgeholfen. Aber du hast nicht darauf vertraut, dass Gott dich heilt. Warum? Weil es vielleicht nicht gleich passiert ist. Und es ist kein Aufruf, keine Medikamente zu nehmen, im Gegenteil. Ja. Aber ich glaube, dass Gott manchmal, ich weiß, dass Gott heilt, aber ich weiß, dass Gott auch nicht immer sofort heilt. Und manche Dinge heilt eben Gott erst im Himmel. Ob das jetzt eine innerliche Verletzung ist oder eine äußerliche, körperliche Sache. Manche Dinge sind erst im Himmel wieder völlig hergestellt, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Und ich glaube, wenn wir diese Sicherheit ein Stück weit abgeben, dann können wir trotzdem glauben, obwohl wir zweifeln. Ja? Warum? Weil Gott trotzdem ja Zweifel auch zulässt. Ja? Ich kann trotzdem sagen, ich glaube, dass Gott heilt, auch wenn ich gerade irgendwie dran zweifle, weil es mir selber nicht so gut geht. Und es ist dieser Glaube, der unabhängig ist von dieser menschlichen Sicherheit, zu sagen, okay, ich gebe das ab. Der dritte Punkt ist deine Ausrichtung. Ich glaube, dass wir täglich eine Neuausrichtung brauchen, damit du ein erfülltes Leben in deinem Alltag hast. Zum Beispiel heute Morgen, ich habe 8 Stunden geschlafen, ich bin irgendwie aufgewacht und habe mich so gefühlt, als hätte mich ein Bagger überfahren. Und ich kann dir nicht wirklich sagen, warum. Und die Emotion, die da war, die war nicht aufstehen, mit dem Hund rausgehen, Predigt fertig schreiben und mit richtig cooler Freude in die Church fahren, aufbauen, ja. Üben, Gitarre, Stimme, los geht's. Ja. Sondern es war eher so, was für ein Kack. Ja. Und ich habe rausgeschaut, richtig, es hat geregnet. Ich überlege mir manchmal, mich einfach zu freuen, wenn es regnet, weil dann ist das Leben glücklicher. Aber hey, diese Neuausrichtung, die brauchst du an jedem Morgen. Und wenn du aufwachst, dann hast du 2 Optionen. Das erste ist, ich bin Opfer meiner Emotionen. Ich gebe mich dem hin, ich sage, hey, es ist total bescheuert. Oder die andere Option, die funktioniert, ist zu sagen, Gott ist Gott. Alles, was er versprochen hat, ist wahr. Und mit ihm wird es ein guter Tag. Ja. Ich fühle mich zwar immer noch nicht ganz fitter, aber irgendwie schon motivierter. Ja. Und dann kann ich trotzdem in diesen Tag starten. Nochmal, du hast diese 2 Optionen morgens. Entweder bist du Opfer deiner Emotionen oder du entscheidest dich dafür, Gott, mit Gott diesen Tag zu bestreiten. Und wenn du das machst, zu sagen, hey Gott, mit dir, dann übergibst du dich in Gottes Realität. Und ich glaube, Gott fragt dich heute, in welcher Realität willst du leben? In deiner oder in meiner Realität? Was meint diese Realität? Deine Realität ist, du bist fertig, du liegst im Bett, du bist müde, du willst gerne noch weiter schlafen. Gottes Realität ist, er sagt, hey, steh auf, dieser Tag, ich habe ihn extra für dich gemacht. Ich habe was Neues vorbereitet. Ich habe gute Dinge am Start, die du heute erleben wirst. Und hey, gib's doch zu, eigentlich ist es deine Berufung, zu predigen, Lobpreis zu leiten. Also mach's, ja, weil irgendwo macht es sicher auch Spaß, auch wenn sie immer einfach ist, wenn es mal immer anstrengend ist. Das ist Gottes Realität. Letzte Woche, irgendwie eines Nachts, stand ich mit einer jungen Frau auf der Straße und wir haben noch irgendwie über dies und jenes geredet und sie hat mich gefragt, hast du Gott schon mal weinen gesehen oder Jesus genauer gesagt? Und ich habe gesagt, ja. Und ich habe mir die Woche Gedanken gemacht, wo war das denn? Welche Situationen sind die Situationen, wo Jesus weint? Und ich kann mich an 2 Dinge erinnern. Die eine Sache ist, wenn ich Mist mache, wenn ich sündige, wenn ich Dinge mache, die mir nicht gut tun, dann ist es Jesus, der eigentlich da sitzt und weint, weil er sieht, dass ich mir eigentlich selber schade. Ja? Wenn du dich zum Beispiel entscheidest, morgens Opfer deiner Emotionen zu sein, dann sagt Jesus, hey, schade, Ich hätte so viel mehr für dich vorbereitet an diesem Tag. Und ich weiß nicht, ob du die Definition von Sünde schon mal gehört hast, so ein christlich abgedroschen frommes Wort, aber wenn wir das übersetzen aus dem Griechischen, dort steht sowas Ähnliches wie Metanoia, und das steht im Griechischen in dieser Kampfführung für Zielverfehlung. Und das hat mir unglaublich geholfen, weil wenn wir sündigen, dann klar laden wir Schuld auf uns, machen irgendwas falsch, aber im Prinzip, wenn wir sündigen, verfehlen wir das Ziel, was Gott für uns hat. Nämlich, dass wir nicht sündigen, dass wir in einer Abhängigkeit von ihm leben und dass wir gut leben. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendjemandem ein Schimpfwort an den Kopf wirfst und einen Fehler baust, dann ist das Zielverfehlung, weil Gott sagt uns in seinem Wort, du sollst andere ermutigen und auferbauend behandeln und sie lieben ohne Ende. Wo kommt die Liebe her von Jesus? Ja? Und das meint die Bibel damit mit Zielverfehlung. Und das macht es automatisch auch einfacher, über ganz viele Dinge anders zu reden, die wir eben nur einfach als Sünde abstempeln, aber kein Mensch kann dir eigentlich erklären, warum es falsch ist. Ja? Wenn du sagst, was ist das Ziel von dem, was ich gerade tue, und dient es dem Ziel, das Gott für mein Leben hat? Dient es etwas Gutem? Hat es ein gutes Ziel oder ein schlechtes Ziel? Schade ich mir damit selbst? Schade ich damit anderen? Oder ist es etwas, was aufbaut, was gut ist? Der zweite Punkt, glaube ich, wo, wenn Jesus weint ist, ganz einfach, wenn du weinst. Ja, Jesus leidet mit dir. Und es wurde mir so krass bewusst, letzten Samstag vor einer Woche habe ich wieder meinem kleinen Hund seinen Knochen weggenommen. Ab und zu trainiert man das, damit der Hund weiß, du bist Chef und nicht er. Und alles, was du ihm gibst, auch wieder wegzunehmen. Das hat hauptsächlich den Hintergrund, wenn ein kleines Kind kommt, ihn den Knochen wegnimmt, weil es den cool findet, auch mitspielen will, und der Hund beißt das Kind, dann hast du ein Problem. Ja. So, ich habe ihm diesen Knochen weggenommen und er ist total eskaliert. Ja. Er hat mich hier richtig tief erwischt an der linken Hand und bei der Option 2 war es die rechte Hand. Ja. Und er hat sich dafür so eine gefangen, dass es danach nie wieder gemacht hat. Und jetzt, was sagt dir diese Situation? Nicht nur, dass ich nicht einen aggressiven Hund habe, ja, das wird fast jeder andere auch machen am Anfang. Er lernt es noch. Aber Jesus hat mir in dieser Situation so deutlich gemacht, hat gesagt, weißt du, Joni, wenn es dir schlecht geht, wenn du Mist baust, dann verletzt du mich mit, ja, dann weine ich mit dir. Ja. Und so wie ich irgendwie so dieser Papa für diesen Hund bin, ja, und eigentlich nur sein Bestes will. Ich habe es ihm ja weggenommen, dass er was lernt. Aber er hat das als, er hat falsch Schluss gefolgt und hat gesagt, er klaut es mir. Ich beiß ihn. Und manchmal ist es vielleicht bei dir auch so, dass Gott vielleicht Dinge wegnimmt, ja, und du wehrst dich dagegen, du beißt um dich. Und eigentlich ist es nur zu deinem Besten. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, aber ich habe irgendwann das Privileg gehabt, in einer Band mitzuspielen, in einer großen Gemeinde, wo ich war. Und nach einem halben Jahr kam der Lobpreispastor zu mir und hat gesagt, hey, wir sehen dich nicht mehr in dieser Band und ich glaube, es wäre gut, wenn du nicht mehr dabei bist. Und in dieser Situation war ich nicht besonders erbaut, ja, sondern ich bin heimgegangen und dachte mir so, was geht eigentlich ab? Ja, was erlaubt es sich? Und man kann diese Dinge auch immer fromm schön umschreiben, dass du auch nichts sagen kannst. Ja, weil sonst willst du ja was gegen Gott sagen oder Leiter. Und ist auch nicht so cool. Und 2 Wochen später kam mein Jugendleiter damals und hat gesagt, wir wollen einen Jugendgottesdienst starten und ich würde gerne, dass du diese Band leitest. Ja, und ich hatte keine Ahnung davon, aber ich habe ja gesagt, ich war 16 Jahre alt. Ich bin deswegen dann auf die Lobpreisbibelschule gegangen und Gott hat mich so in meine Berufung reingeführt. Aber es war erstmal dieser Ausstieg aus der einen Band, der was geöffnet hat, was größer war. Das meine ich mit wegnehmen. Ich weiß nicht, wo du gerne Urlaub machst. Ich mache gerne Urlaub am Meer. Wir sind mit unserer Family auch oft immer ins Meer gefahren. Und ich bin oftmals so zum Meer gelaufen, um irgendwie so entspannen. Ja, du legst dich an diesen Strand und hörst den Wellen zu und so. Aber irgendwie war es früher so, dass immer, wenn ich zum Meer gerannt bin, ich stand vor diesem Meer und habe eigentlich so gespürt, total unruhig eigentlich auch so ein Meer. Ja. Und es hat mir jedes Mal wieder gespiegelt zu sagen, okay, das ist eigentlich nur ein Abbild von dem Sturm, der in dir drin ist. Ja. In dir ist so viel Unruhe und du suchst irgendwie diese Ruhe am falschen Ort. Und Gott hat mir damals gezeigt zu sagen, hey, diese Ruhe, die findest du nur bei mir, diesen Frieden. Ja. Manche sagen, ich muss den Fernseher einschalten, um abzuschalten. Ich persönlich empfinde es als Widerspruch, weil dann hast du ja was angeschaltet. Und anschalten ist das Gegenteil von abschalten. Jetzt sagst du, ja, so einfach ist es nicht. Sage ich, ja, stimmt auch. Aber hey, es gibt bessere Wege, Frieden zu finden, wie dein Fernseher anzuschalten. Nämlich vielleicht mal alles auszuschalten. Dein Handy, deine Klingel, meine ist gerade kaputt, ist voll der Vorteil. Nervt dich niemand. Dein Wecker, außer du musst morgens aufstehen. Aber einfach mal alles abzuschalten, zu sagen, okay Gott, ich bin gerade so aufgeregt und ich weiß gerade nicht, wo es lang geht, aber nimm dir mal diese Zeit, dich hinzusetzen und zu sagen, okay, diese Ruhe jetzt, einfach jetzt. Und wenn du die ganze Woche keine Zeit hast für diesen Punkt, dann such ihn dir, plane dir deinen Kalender ein. Und wenn du so im Sturm bist, dann such diesen richtigen Leuchtturm. Ich glaube, dass es nur einen richtigen Leuchtturm im Sturm gibt. Jetzt sagst du, ja, weiß ich, Jesus. Sag ich, ja, richtig. Ja. Weil das Ding ist, wenn du dich auf den Falschen verlässt, dann wirst du immer auf Grund laufen. Und ich möchte noch mitgeben, was so machst du denn jetzt so praktisch? Ja. Sagst, hört sich alles cool an, aber wie sieht's aus? Was machst du, wenn du das, was du siehst, wenn es nicht annähernd so aussieht, wie das, was Gott verheißen hat? Was machst du, wenn Gottes Versorgung über deinem Leben ist, die er ausspricht, aber es nicht zutrifft? Du sagst, ich habe Mangel. Was machst du, wenn irgendjemand über Freude predigt und wie gut Gott ist und du gehst aber nach Hause und du bist gerade in der depressivsten Phase deines Lebens, sagst, hey, pff, schön, dass es so ist, aber irgendwie fühle ich es nicht. Was ist, wenn so ein Prediger wieder über Frieden labert, ja, und du spürst aber keinen Frieden, weil bei dir zu Hause geht es richtig rund oder auf deiner Arbeitsstelle oder in deinem Leben? Und ich glaube, manchmal siehst du das, was Gott sagt, sieht nicht so aus, wie du das siehst. Ja? Ich glaube, der Teufel liebt es, unsere Probleme zu nehmen, um unsere Perspektive zu blockieren. Ich sage das nochmal, der Teufel liebt es, deine Probleme zu nehmen, um deine Perspektive zu blockieren. Wie macht er das? Er nimmt einfach dein Problem, sagt zum Beispiel, warum ist Gott eigentlich gut? Diese Frage in Form einer großen Mauer stellst direkt vor dich hin und du kommst einfach nicht weiter, weil dir diese Mauer steht. Der Zweifel zu sagen, warum ist Gott gut? Ja, boom, ich renne über diese Mauer. Und der Teufel liebt es, deine Probleme zu nehmen und deine Perspektive zu blockieren. Und manchmal ist es dann so, dass wir, um siegreich zu sein, müssen wir etwas tun, das nicht normal ist, das vielleicht irrwitzig ist, wo andere dich vielleicht auslachen würden, wenn sie es wissen würden. Manchmal braucht es diese außergewöhnlichen Schritte. Und um diesen Kampf auf Gottes Weise zu gewinnen, gegen deine Zweifel zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, gegen diese Mauer, musst du manchmal etwas tun, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja? Du musst manchmal vielleicht Schritte zurückgehen, um über diese Mauer drüber zu springen. Du musst manchmal vielleicht andere um Hilfe bitten, um dir über diese Mauer drüber zu helfen. Dinge, die vielleicht nicht normal sind. Du würdest vielleicht erstmal einen Vorschlaghammer nehmen und anfangen draufzuhauen. Aber vielleicht wäre das eine Sache, wo du 3 Jahre draufhaust und es ändert sich einfach nichts, außer dass ein paar Dinge rausfallen. Und die Frage, die ich dir stellen will, ist das, was du siehst, oder das, was Gott sagt, deine Realität? Nochmal, ist das, was du siehst oder das, was Gott sagt über dein Leben, ist das deine Realität? Und egal, was du gerade fokussierst, hey, das ist kein Zeichen dafür, dass du niemals dahin kommen wirst, was Gott über dein Leben versprochen hat. Und Andreas, du kannst schon mal ans Keyboard kommen. Ich sage dir es nochmal. Egal, was du gerade fokussierst, das ist kein Zeichen dafür, dass du niemals dorthin kommst, wo Gott es dir in deinem Leben verheißen hat. Also Diese Mauer von Zweifel zum Beispiel, existiert Gott, ist Gott gut? Wenn du dich darauf fokussierst, ja, dann blockiert es dich. Aber es ist trotzdem kein Zeichen dafür, das ist kein Schild, dass du nicht in das hineinkommen kannst, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Und vielleicht hat der Teufel es dazu benutzt, dich zu deprimieren, hat gesagt, guck mal, Gott ist nicht real, er existiert nicht, er heilt dich nicht, er ist nicht gut. Aber dann ist heute die Möglichkeit zu sagen, ich richte meinen Blick wieder neu auf die Verheißungen von Gott und ich unterstelle mich seine Realität. Ja. Wir werden jetzt einen Song singen, der heißt I am no victim, und ich will dir kurz diesen Text vorlesen. Andreas, kannst du schon mal starten. Im Vers heißt es, ich bin kein Opfer, ich lebe mit einer Vision. Ich bin umgeben von der Kraft der Liebe, umgeben von meines Retters Blut. Ich bin kein Weiser, ich bin kein armer Mensch. Das Königreich wird jetzt meins. Und mit dem Königreich habe ich ein Zuhause gefunden. Er ist nicht nur auferstanden, nicht nur wiedergekommen. Größere Dinge werden jetzt kommen. Er ist mein Vater, ich wundere mich nicht, ob seine Pflanzen für mich gut sind. Ob er überstehen wird, wie er sollte, weil er Versorgung und genug Weisheit ist. Um mich nicht in meine erleuchtetsten Tage zu fürchten, und um mein Leiden in Lobpreis zu verändern. Um mein Leiden in Lobpreis zu verändern. Ich bin, wer er sagt, dass ich bin. Er ist, wer er sagt, dass er ist. Ich bin definiert durch all seine Versprechen und geformt durch jedes seiner Worte. Und Herr, ich lade dich ein, jetzt mit aufzustehen. Ich würde gerne noch dafür beten, dass das in unser Herz reinkommt, dass wir das richtig verstehen, was das heute für uns heißt. Und Gott, ich danke dir für diese Möglichkeit, in deiner Realität zu leben. Ich danke dir für diese Möglichkeit, dass wir diejenigen sind, die keine Opfer sind, sondern die mit dir und deiner Realität durchs Leben gehen können. Und Gott, ich bete es über unserem Leben aus. Ich bete, dass wir diejenigen sind, die diese Identität annehmen, zu sagen, ich bin der, der du gesagt hast, dass ich es bin. Nicht, was andere über meinem Leben prophezeit haben, sondern ich bin derjenige, der du gesagt hast, dass ich es bin. Gott, ich bin definiert durch all deine Versprechungen und nicht durch meine Umstände, meine Emotionen oder das, was mir gerade passiert, Gott. Ich danke dir dafür. Danke, Gott, dass wir durch jedes deiner Worte geformt sind. Danke, Gott, dass in deinem Wort Leben ist.